Ja, jetzt komme ich zum heutigen Predigtthema, aber bevor ich das mache, ihr habt ja Kinder, sehe ich. Wo muss ich hinzeigen? Naja, wird schon irgendwie gehen. Mache ich was falsch? Auf alle Fälle, Kinder, kommt doch nach vorne. Mein Mann hat ein schönes Thema für euch. Habt ihr Lust zu kommen? Wie macht ihr das denn? Setzt ihr euch in die erste Stuhlreihe oder ich kenne eure Gepflogenheiten nicht. Hier vorne, genau. Kommt mal ruhig her. Geht nicht. Auch nicht schlimm. Da. Jetzt ist der Kindermoment.
Falsche Richtung. Ich gebe mir Mühe, laut zu sprechen. Ich möchte euch eine Geschichte von einem kleinen Frosch erzählen. Der Frosch kriegt zu Hause gesagt, so, jetzt warst du in der Schule und heute Nachmittag gehst du mal raus spielen. Und dann geht der Frosch raus und guckt sich so die Gegend an und langweilt sich. Und dann sieht er ein anderes Tier. Und dann fragt er, was bist du denn? Ich bin eine Schlange, kommt die Antwort. Okay, das ist aber schön, lass uns zusammen spielen. Was meint ihr, was spielen Sie? Was spielt ihr so?
Handball.
Handball, das ist nun schon was Fortgeschrittenes, braucht man einen Ball zu, ne? Was spielst du? Wie sieht es bei dir aus? Du spielst gar nichts? Also, was sieht es bei dir aus? Fangen. Und bei dir, was spielst du? Verstecken, das kann man so einfach spielen, da braucht man keine Sachen zu. Ne? Bitte? Puzzle ist natürlich auch was Schönes, mache ich auch gerne. Aber das kann man schlecht draußen spielen, ne? Was fällt dir noch ein? Wäre auch eine Möglichkeit, interessante Idee. Also, die spielen auch Verstecken, Fangen, was weiß ich, die haben einen wunderschönen Nachmittag und kommen dann abends müde nach Hause und dann fragen die Geschwister, na, was habt ihr denn heute gemacht? Also der kleine Frosch wird von seinem großen Bruder gefragt, wie war es denn heute? Hat es dir gefallen? Und dann sagt der Frosch, oh, ich hatte einen prima Tag, ich habe einen neuen Freund. Dann fragt der große Bruder, der neue Freund, wer ist das denn? Und dann antwortet der kleine Frosch, das ist eine Schlange, das ist mein prima Frosch. Und dann sagt der große Bruder, da muss er aber vorsichtig sein. Schlangen fressen Frösche. Und die kleine Schlange kommt auch nach Hause. Und sagt auch, sie hatte einen wunderbaren Tag und einen neuen Freund, einen kleinen Frosch. Und die große Schwester sagt, na, guten Appetit. Am nächsten Tag gehen die beiden wieder raus. Und der kleine Frosch erinnert sich an die Worte seines großen Bruders. Er denkt danach, Schlangen fressen Frösche. Aber das ist mein Freund. Er versteckt sich erstmal hinterm Baum. Man guckt da so um die Ecke, da ist die Schlange. Was meint er, ob er sich hintraut? Er hat sich hingetraut, war ja schließlich sein Freund. Und dann haben sie wieder einen wunderbaren Tag. Der Frosch hat gesagt, komm, ich bring dir bei, wie man hüpft. Können Schlangen hüpfen? Aber der Frosch war ein guter Lehrer. Der hat das der Schlange beigebracht. Und der Schlange konnte dann hüpfen. Und die Schlange kann ja gut auf Bäume klettern. Das hat sie dem kleinen Frosch beigebracht. Also die hatten wieder einen prima Tag. Das Interessante an der Geschichte ist, wir haben ja auch einen Freund im Himmel, dem wir vertrauen können. Jesus. Und der immer für uns da ist. So ist das mit einer Freundschaft von Gott. Auch wenn andere sagen, den Gott gibt's gar nicht oder das ist Quatsch, der hilft dir nicht. Die Freundschaft hilft uns trotzdem. Vielen Dank, dass ihr hier wart.
Ja, auch wenn Freundschaften ungewöhnlich sind, so wie diese Freundschaft, die Freundschaft mit Gott ist sicherlich für viele Menschen auch ungewöhnlich, oder? Wenn wir das haben und leben. In der heutigen Zeit ist das nicht selbstverständlich. Und auch selbstverständlich ist nicht unbedingt, wenn wir Freundschaft mit Gott haben. Denn wir haben immer ein ganz generelles Thema, wie ich finde. Das ist das Vertrauen in Gott. Und ich möchte dieses auch zum Predigtthema heute machen und möchte euch einladen in die Welt des Habakuks. Aber bevor ich das tue, möchte ich euch erzählen, wie ich dazu gekommen bin, zu dem Thema. Und zwar habe ich es in der Zeitung gelesen. Zwei Männer wurden vom Blitz getroffen. Einer war auf der Stelle tot, der andere kam mit schweren Verletzungen davon und befand sich nun in der Klinik, als ein Reporter ihn befragte, was ist denn geschehen? Und der Mann berichtete, ich gehöre dem Gideon-Bund an. Kennt einer von euch den Gideon-Bund? Ja? Genau, ja. Sonst müsste ich das erklären, deswegen frage ich. Also die verteilen Bibeln, machen sie von ihrem Zehnten übrigens, sind Geschäftsleute. Ja, und ich bin mit meinem Glaubensbruder spazieren gegangen und wir haben so über Gott und die Welt uns unterhalten und während wir uns unterhielten, zog urplötzlich ein Unwetter auf. Und wir wollten uns noch unterstellen unterm Baum. Es gab leider nur Bäume und da passierte es. Es krachte ganz schrecklich. Mein Bruder ist tot umgefallen und ich habe es überlebt. Meine Gedanken wanderten in die Vergangenheit, als ich das so las. Und was ihr nicht wissen könnt, ist, dass ich kein Adventistenkind bin. Ich war sogar atheistisch geprägt. Und eines Tages kam Gideon-Leute in unsere Schule, ins Gymnasium. Ich war damals, ich glaube so 12 Jahre alt, noch relativ jung, noch frisch auf dem Gymnasium. Und tatsächlich packte der da so einen Koffer auf den Tisch, machte ihn auf und alle waren natürlich neugierig, was hat er mitgebracht. Und dann kamen Bibeln zum Vorschein, so kleine Bibeln. Und ich hielt das erste Mal in meinem Leben eine Bibel in der Hand. Könnt ihr euch das vorstellen? War das spannend? Also ich konnte damit eigentlich nicht so richtig viel anfangen, aber ich habe gedacht, ich muss da drin lesen. Und vor allen Dingen auch deshalb, weil ich kurz zuvor eine Begegnung mit Gott hatte. Jetzt hatte ich also eine Bibel in der Hand und dadurch lernte ich Gott kennen. Und ich bin heute sehr dankbar dafür, dass es Gott benutzte, diese Gideon-Leute. Und als ich nun von dem Schicksalsschlag des einen hörte, dachte ich, oh. Liebe Zuhörer, liebe Glaubensfreunde, wenn wir von diesem oder anderen Schicksalsschlägen hören, dann stellen sich bei uns so manche Gedanken ein. Und wir könnten vielleicht fragen, ja, wieso, Gott? Warum? Warum lässt du sowas zu? Und wo warst du, als das und das passiert ist? Und warum hast du nicht eingegriffen? Und die Gideon-Leute, das waren doch fromme Leute. Geht euch das auch manchmal so, dass ihr fragt, warum? Mir ist es so gegangen. Und dann habe ich mich auch in der Zeit ganz besonders bemüht, Antworten aus der Bibel zu bekommen. Und ich habe etwas über Habakuk gefunden, was ich mit euch teilen möchte. Ich finde nämlich, dass wir im Buch Habakuk Und das hören wir nicht so oft in der Predigt. Oder habt ihr schon mal eine Predigt über Habakuk gehört? Vielleicht der eine oder andere, der schon jahrelang dabei ist. Da finde ich, hat man hilfreiche Antworten gefunden. Und deshalb möchte ich mit euch heute eine Reise durch das prophetische Habakuk-Wort gehen. Und ich bin überzeugt, wir werden staunen, denn es gibt ein sehr berühmtes Wort aus diesem Buch und das begegnet uns in drei Büchern des Neuen Testamentes und im dritten Kapitel des Propheten Habakuk finden wir sogar Passagen, die auch in der Offenbarung zu finden sind. Und das zeigt mir, Habakuk hat uns auch gerade heute, nicht nur für die damalige Zeit, nicht nur für meinen Lebensinhalt, sondern auch für die Zukunft etwas zu sagen. Wer ist Habakuk? Wir finden hier so eine mittelalterliche Darstellung und auch wie das in seiner, hoppala, falsche Richtung, falsche Taste. Sein Name ist interessant, finde ich. Habakuks Name lautet übersetzt Umarme. Und in der Septuaginta und der Vulgata heißt er sogar Ambakum, das heißt der Stumme. Und wenn wir uns mal angucken, das ist eine Zeittafel, wann ungefähr er gelebt hat, kann man das, ich weiß es nicht, nö, kann man nicht, da sieht man Abraham 2000 vor Christus, dann kam Mose 1500, im Jahre 1000 kommt Saul, David und Salomo und dann um das Jahr 600, als Joahas, Joachim, Joachim und Zedekia Könige waren, da kam Habakuk auf. Und Habakuk verkündete etwas, das in der Zeit ungewöhnlich war und recht wenig bekannt war. In seinem zweiten, dritten Kapitel kann man entnehmen, dass er die Ankündigung des Kommens der Babylonier verkündet hat. Und tatsächlich ist hinterher, nachdem er das verkündigt hatte, allen Leuten, er war ja auch Zeitgenosse von Jeremia. Tatsächlich wurde dann Jerusalem durch die Babylonier belagert. Ich lasse es einfach mal da so stehen. Das ist interessant, um das mal so zeitlich einzuordnen, wann ungefähr Habakuk predigte. Ja, wie gesagt, über Habakuk ist ansonsten in der Bibel nur seine bestimmten Aussprüche sehr bekannt, zu denen ich noch komme. Und er ist bekannt dadurch im dritten Kapitel, dass er scheinbar am Tempel gearbeitet hat. Die Bedrohung der wachsenden Macht der Chaldäer weist also somit auf das Ende des 7. und Beginn des 6. Jahrhunderts hin, was da drin vorkommt, und also in die Zeit der Könige Josia und Joachim. Und damit war Habakuk, wie gesagt, ein Zeitgenosse Jeremias und er warnt vor der kommenden babylonischen Invasion. Und er beschreibt dazu auch noch den tiefen moralischen Abfall jener Zeit. Übrigens, ihr kennt ja auch die Qumran-Rollen. Da sind die Jesaja-Rollen ganz besonders berühmt darunter, aber man hat dort in diesen Qumran-Rollen dabei auch Kapitel 1 und 2 der Habakuk-Rolle gefunden. Das Besondere an dem Buch ist meines Erachtens, dass er in diesen genau drei Kapiteln Folgendes präsentiert. Er schreibt zwar Botschaften an das Volk und spricht darüber, aber das Besondere, finde ich, ist, dass er direkt mit Gott spricht. Wir haben das sonst von allen Propheten immer wieder mitbekommen, dass sie an das Volk reden, und das macht er ja auch, indem er so eine Offenbarung macht. Aber das Problem seiner Zeit und damit sein Problem, das bespricht er alleine mit Gott. Und das finde ich einzigartig an der Bibel. Und ich finde, es ist auch beispielhaft. Wenn wir zum Beispiel Schicksalsfragen stellen, dann ist das zum Beispiel ein Hinweis. Ich habe jetzt keine Flipchart, sonst würde ich daran jetzt zum Beispiel schreiben, was er als erstes macht. Er bricht das Schweigen. Was macht er? Er spricht direkt mit Gott und sagt, warum Gott? Gott, ich habe gefleht, doch du hörst nicht. Ich schreie zu dir über Gewalt und du hilfst nicht. So beginnt das kleine Prophetenbuch Habakuk und ohne Umschweife geht er direkt zur Sache. Wir können mitlesen. Habakuk Kapitel 1. Wer möchte, kann es gerne aufschlagen. Und da steht, dies ist die Prophezeiung, welche geschaut Habakuk der Prophet. Wie lange, o Ewiger, habe ich gefleht, und du hörst nicht. Ich schreie zu dir über Gewalt, und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Unheil schauen und siehst Elend an und Raub und Gewalt vor meinen Augen und Hader entsteht und Zank erhebt sich? Darum ist ohnmächtig das Gesetz und nicht siegreich geht das Recht hervor, denn der Frevler umringt den Gerechten, darum geht das Recht gekrümmt hervor. Und was Habakuk hier umtreibt, sind folgende Dinge. Es geht um Gewalt, um Unheil, um Elend, Raub, Hader, Zank, Unrecht und Rechtsbruch. Kommt uns das irgendwie bekannt vor in der heutigen Zeit? Das sind immer wieder Themen, die wir haben, finde ich. Und dann kommt das Resümee Habakuks, in dem er feststellt, und du hilfst nicht. Bedrückung und Gewalt ereignen sich auch vor unseren Augen. Diese sind Teil auch seines Lebens. Dies ist die Situation des gesamten Volkes Juda der damaligen Zeit. Doch diese Worte, die ersten Verse des Buches Habakuks, prägen auch das Leben vieler Menschen heute, wie ich meine. Und vielleicht sitzen auch heute Zuhörer unter uns, die sagen würden, das trifft auch auf mich zu. Ich habe das auch in der Schule, am Arbeitsplatz oder wer weiß wo. Gewalt unterhält uns Menschen ja nicht nur in spannenden Filmen, oder? In Talkshows, in den Nachrichten. Das Geheimnis der Gewalt, jener Gewalt, die nicht im Studio gespielt und inszeniert wird oder diskutiert wird, das Geheimnis der Gewalt in unseren Wohn- oder Schlafzimmern, jener gewaltvollen Begegnung auf der Straße, im Gespräch mit Kollegen, im Zug, im Bus, in der Schule, am Ausbildungsplatz, in der Uni, das Geheimnis unserer eigenen Erfahrung mit der Gewalt kommt doch kaum je zur Sprache. Vielleicht schämen wir uns. Vielleicht fühlen wir uns schuldig, mitschuldig, mitverantwortlich, wenn wir schweigen. Vielleicht gibt es jemanden unter uns, der wurde gezwungen, die ihm zugemutete Gewalt nicht weiterzusagen. Oder er oder sie hält es für besser, nichts darüber zu sagen. Oder er kann einfach nicht darüber reden, weil die Gewalt seine Kehle zuschnürt. Wer Gewalt erlebt hat, auch verbale Gewalt, möchte ich dazu zählen, und das kommt auch in Gemeinden teilweise vor. Wer das erlebt hat und ein Problem damit hat und der hält es besser zu schweigen, als darüber zu reden, der kann hier von Habakuk lernen. Habakuk schweigt nicht. Er spricht das Thema an, zunächst mit Gott. Und ich finde, das ist etwas, was wir wirklich immer wieder lernen dürfen. Wer verletzt wurde, weiß sich einerseits zu schützen oder muss sich andererseits Hilfe suchen. Auch das gibt es. Je schlimmer die Wunden sind, umso solider ist auch der Schutz, den man sich aufbaut. Und es kann auch schmerzhaft sein, darüber zu sprechen, weshalb man vielleicht lieber schweigt und nichts sagt. Aber Habakuk macht das nicht. Und ich meine, daraus können wir lernen. Er ist mutig. Er macht seine Gewalterfahrung, die er damals 600 vor Christus erlebt, zu seinem Motto. Er sagt, ich muss mit Gott darüber sprechen. Und er fragt nicht nur warum und wie lange, sondern er macht eine Feststellung, warum das so ist, warum die Gewalt überhand nimmt, warum diese Situation immer mehr eskaliert in seinem Volk, in seinem Leben. Und er sagt, und das können wir nachlesen in Vers 4, das Gesetz ist machtlos, es gibt keine Gerechtigkeit. Also er stellt fest, das ist eigentlich das Problem. Das Problem ist, Ungerechtigkeit ist da, weil es eben auch die Ungerechtigkeit gibt, weil das Gesetz machtlos ist, weil es nicht angewandt wird. Wir hatten das vorhin in der Lektion ja auch mit den Verkehrsgeschichten. Ne? Das nimmt man immer gern. Das ist auch machtlos, wenn einer sagt, mich, ich beachte das Gesetz nicht, und wenn er über die Ampel trischt. Es ist einfach so. dann ist das Gesetz machtlos, auch wenn es dieses Gesetz eben gibt, das man bei Rot hält. Machtlos wird es dann, wenn es übertreten wird. Und Habakuk spricht das an. Erstaunlich ist, dass er diese Fragen eben an Gott richtet und nicht mit den Leuten diskutiert. Das, finde ich, ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Ich schreie zu dir über Gewalt, aber auf der anderen Seite, Gott, du hilfst ja gar nicht. Was machen wir jetzt? Also wir haben erstmal festgestellt, er bricht das Schweigen, ich würde das jetzt einfach mal so sagen. Und zum anderen macht er etwas, seine Klage direkt an Gott, schafft jetzt hier, dadurch, dass er das macht, dass er es zum Thema macht, eine Beziehung. Und zwar zwischen ihm und Gott. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache. Einmal das Reden, aber diese Beziehung schaffen, indem dass ich jemandem zutraue, eben in diesem Fall Gott, dass er mir zuhört und dass er mich ernst nimmt. Und im Schweigen, wenn man sagen würde, hat ja keinen Zweck, mit Gott darüber zu reden oder auch mit Menschen zu reden, was würde dann passieren? Dann wäre die Beziehung nämlich gestört. Die Fähigkeit, miteinander zu sprechen, ist gestört. Und angesichts der Gewalt muss hier eine Lösung gefunden werden, denkt Habakuk. Es muss eine Lösung für ihn und die Menschheit gefunden werden. Aber wie? Wir sehen hier die Aspekte, diese widersprechenden Aspekte, die auch in unserem Leben oft zutage treten. Zum einen das Problem, in diesem Fall Gewalt. Und zum anderen Gott, an den wir ja glauben und von dem wir annehmen, er müsste es hören und uns helfen, der aber in diesem Fall schweigt. Und sehen wir hier diese Problematik. Und das haben wir auch oft in unserem Leben. Wir haben ein Problem und einen schweigenden Gott. Was machen wir da? Was passiert da? Das ist wie so ein Spannungsbogen, der unser Leben überziehen kann. Ja, und auch Habakuk hat damit richtig Probleme. Er kann nicht akzeptieren, dass Gott irgendwas mit der Gewalt auch, die er erlebt, was zu tun haben könnte. Und auch wenn andere Propheten das gelehrt hat, er stellt sich vor, ich muss jetzt rebellieren. Haben wir noch alle andere Rebellen hier im Raum, die auch gerne mal rebellieren und sagen, ich brauche eine Antwort von Gott? Also ich bin so ein Rebell, ich brauche manchmal Antworten von Gott und Habakuk auch und deswegen ist er mir auch so sympathisch. Ich finde das toll, dass er das macht. Durch den Schritt, dass er darüber spricht, offenbart er das Geheimnis eines gelingenden Lebens. Ich würde nicht sagen, dass diese Rebellion schlecht ist. Ich würde sagen, dass er damit zeigt, dass es gelingt und das sehen wir im weiteren Verlauf. Und er bringt es aus mit dem Ausdruck im Habakuk 1, Vers 2, ich schreie zu dir über Gewalt. Liebe Zuhörer, erlebte Gewalt raubt jedes Selbstwertgefühl. Und wer kein Selbstwertgefühl hat, woher sollte er Kraft zum Leben nehmen? Also wir lernen hier von Habakuk, dass Worte Kraft bilden können. Dass ein ausgesprochener, ich sag mal Rebell, der einfach sagt, ich möchte es jetzt wissen, dass er Recht bekommt. Er sagt, ich schreie zu dir. Und damit verlässt er nämlich seine Opferrolle. Ist es nicht oft so, wenn wir Unrecht erleiden, wo auch immer, dass wir uns wie ein Opfer fühlen? Opfer der Situation, wir kommen nicht alleine da raus aus dem Ding. Und hier, indem dass er schreit, verlässt er, macht er eine Aktion und dadurch kommt man aus dieser Opferhaltung raus. Und das Buch Habakuk sagt deswegen auch dir, brich dein Schreien, rede, schrei zu Gott. In Kapitel 1, Vers 3 und 4 lesen wir eben auch von dem Grund, es geht Gewalt über Recht, warum es eben zu Gewalt kommt und warum unser Leben nicht rund läuft und warum es Konflikte gibt und Streitigkeiten und so weiter. Der Gottlose übervorteilt den Gerechten, steht hier, und darum ergehen verkehrte Urteile. In Habakuk 1, Vers 4, darum ist das Gesetz kraftlos, ohnmächtig. Liebe Gemeinde, warum und wie geschieht das? Das Gesetz wurde in Juda und auch bei uns doch nicht abgeschafft. Wie wird denn das Gesetz kraftlos? Ich habe in Römer 8, Vers 3 einen möglichen Ansatz gefunden. Römer 8, Vers 3, Das Fleisch macht das Gesetz kraftlos. Das Fleisch unterwirft sich dem Geist Gottes nämlich nicht. Also jetzt haben wir ein Problem. Plötzlich sind wir im Spiel, wenn es um Gewalt geht. Wir sehen, dass Kraftlosigkeit entsteht, wenn der Mensch auf sich bezogen lebt. Bei manchen Christen sind es Traditionen, die sie dazu bringen, in die Gemeinde zu gehen. Bei manchen ist es wichtig, bestimmte Gesetze hochzuhalten. Und sie meinen, darüber haben sie ihr Regularium. Aber hören wir das zweite Kapitel. Hören wir, was Gott zu Habakuk spricht. Das war wie lange noch? Gott spricht im zweiten Kapitel die Lösung an. Und zwar sagt er in Habakuk 2, Vers 4, siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der Gerechte aber wird seines Glaubens leben. Und das ist der Punkt, den wir immer wieder auch im Neuen Testament hören können. Ich lese es nochmal, siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der Gerechte aber wird seines Glaubens leben. Das sind die berühmten Worte, die wir im Neuen Testament, zum Beispiel in Römer 1, Vers 7, das könnt ihr mal nachlesen, wenn ihr möchtet, oder in Galater 3, Vers 11 oder Hebräer 10, Vers 36, immer wieder in anderen Textzusammenhängen lesen können. Ganz interessant, die Neutestamentler kannten sich mit Habakuk aus. Zurück zu Habakuk. Gott antwortet ihm nun endlich und erklärt, warum jetzt ein Strafgericht erfolgen sollte. Seht euch einmal um unter den Völkern, ihr werdet staunen. Es tut sich etwas, ihr werdet es erleben. Wenn es euch jemand erzählen würde, ihr würdet ihm nicht glauben. Ich rufe die Babylonier, dieses wilde, erbarmungslose Volk. Sie ziehen über die Erde hin, um Länder in Besitz zu nehmen, die ihnen nicht gehören. Furcht und Schrecken verbreiten sie. Sie nehmen sich heraus, zu bestimmen, was recht ist. Gott will also, dass eine heidnische Nation eingreift. Ja, wie denn das? Geht es uns manchmal auch so, dass Leute, die ungläubig sind, in unser Leben eingreifen? Wie kann das angehen? In Apostelgeschichte 30, Vers 40 und 41 steht, gebt also Acht, dass nicht eintrifft, was im Buch der 12 Propheten gesagt wird. Schaut her, ihr Verächter, wundert euch und geht zugrunde, denn in euren Tagen werde ich etwas tun. Wenn es euch jemand erzählte, ihr würdet es ihm nicht glauben. Da wird eigentlich dieser Gedanke mit hineingenommen in der Prophetie, dass die Menschen durch Gott auch manchmal, dass Gott manchmal Dinge zulässt oder auch in diesem Fall die Babylonier ruft, um den Menschen vor Augen zu führen, was passiert, wenn Gesetzlosigkeit im Leben überhand nimmt. Menschen übertreiben in ihren Worten doch gerne mal, oder? Aber Gott macht das nicht. In Habakuk 1, Vers 6 lesen wir, ich rufe die Babylonier, dieses wilde, erbarmungslose Volk. Sie ziehen über die Erde hin, um Länder in Besitz zu nehmen, die ihnen nicht gehören. Das Gericht Gottes wird konkret. Wir können uns dies einmal auf der Landkarte anschauen. Könnt ihr das sehen? Da unten aus dem Persischen, die Medien Persien, da gab es diese berühmte Schlacht bei Karkamisch. Das war 605. Da wurde Kronprinz Nebukadnezar, da kam er ins Spiel und hat das ganze ägyptisch-assyrische Heer vollständig aufgerieben. Und dadurch wurde Assyrien, da ist es, ausgelöscht. Ninive hatte kein Spiel mehr. Das gab ja das Strafgericht Gottes, er ging ja auch über Ninive, das wissen wir auch, das passierte durch Nebukadnezar. Und dann wurden die Leute in den Süden vertrieben, in die Levante, um dort in Syrien und Palästina alle von Assyrien abhängigen Gebiete nun für Babylon einzunehmen. Und deshalb stand also Nebukadnezar dann hier vor Jerusalem, um dort die Leute fronpflichtig zu machen. Und damals ist eben auch Daniel abgezogen worden mit seinen Freunden nach Babylon. Und man muss sich vorstellen, das große persische Reich völlig zunichte gemacht. Was steht jetzt bei Daniel 4, um das zu zeigen, wie diese Charaktere waren, die Babylon ausmachten, also die Menschen dort ausmachten? Schneller als Leoparden sind ihre Rosse und rascher als Wölfe am Abend. Jeremia 5, Vers 6. In Vers 8, seine Reiter kommen im Galopp daher, wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Und Identifizierungsmerkmale für Daniel 7 waren die großen Weltreiche. Das erste Tier glich einem Löwen mit Adlerflügeln. Nun können wir mal gucken. Habt ihr euch das schon mal angeguckt? Das ist in Ost-Berlin, das Pergamon-Museum. Und die haben das nachgebildet, teilweise mit Fragmenten, die sie dort in Babylon auch hatten. Und da sieht man auch ganz klar diese Löwen mit den Adlerflügeln. Das ist total spannend. Gucken wir uns das mal näher an, da sieht man es auch besser. Das wurde alles schon prophetisch dargestellt. Das Ishtar-Tor und Löwe mit den Adlerflügeln seht ihr hier. Wir sehen anhand des Bibeltextes, was ich eingangs vorwegnahme. Habakuk ist ein besonderes prophetisches Buch. Habakuk predigt über seine Zeit hinaus bis in unsere Zeit, bis in die Endzeit auch. Gottes Antwort war also, die Chaldeer stiegen auf als Zuchtrute gegen Gottes Volk. Deshalb das Unrecht. Wegen der Gesetzlosigkeit. Und er gibt nun endlich, nachdem Habakuk geschrien und gebeten hat, warum ist das so, gibt er ihm die Antwort, warum das so ist. Nämlich, aus der Bibel heraus habe ich heraus entnommen, dass es hier um den Charakter des Menschen geht. Der Charakter des Menschen, so wie das eben ist mit diesem Adlerflügen, mit dieser Stärke des Löwen, geht es darum, um die eigene Macht, um die eigene Kraft, um die eigene Stärke. Es geht eben nicht diesen Menschen darum, sich Gott anzuvertrauen und ihn um Kraft und Stärke zu bitten. Und das ist auch eine Antwort, die Habakuk durch seine Erkenntnis in diesem Dialog mit Gott plötzlich für sich feststellt. Meine Kraft kommt von Gott. Und deswegen wird der Gerechte aus der Kraft Gottes auch leben können. Im Blick auf diese Schrecken, die Gott da entwickelt, hat auch Habakuk eine Antwort. Sozusagen an uns heute, an Gott. Und das ist eigentlich ein ganz enormer Text. Stellt euch mal vor, vorher das Murren, das Klagen, Gott gegenüber das Schreien, das Nichtwissen, wo es hingeht, keine Lösung finden für das Problem. Und nun sagt er, ja, ich weiß, dass Gott eingreifen wird zur rechten Zeit. Ja, dass er selbst kommen und eingreifen wird. Und deshalb jubelt Habakuk in Kapitel 3, Vers 18, aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft und wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich auf meine Höhen führen. Dann steht da noch ein Nachsatz, vorzusingen auf meinem Saitenspiel. Daraus erkennen wir, dass er wahrscheinlich Liedsänger im Tempel war. Ist das nicht eine interessante Wendung? Gehen wir nochmal einen Gedanken zurück. Aus der Unwissenheit heraus, warum passiert das hier? Das ganze Unrecht, diese Gräueltaten, warum ist überall Gewalt? Hat er sich entschlossen, seine Opferrolle zu verlassen, obwohl er Teil dieses Systems ist? Er hat sich verlassen, indem dass er das Schweigen brach und mit Gott in den Dialog trat. Er hat gesehen, dass bei ihm selbst die Kraft ist, nicht bei sich selber. Das hat er an dem Beispiel der Chaldeer gesehen, an den Babyloniern. Sie sind gekommen, schneller als der Wind fast, und haben alles eingenommen, alles gefressen, die ganzen Länder. Ihr habt das gesehen eben auf der Landkarte, alles eingenommen. Und das in einem schnellen Zeitaufwand für die damalige Zeit. Alles überrannt, Heere aufgerieben. Sie haben auf ihre eigene Kraft und Stärke gepocht. Und jetzt sieht Habakuk, eigene Kraft und Stärke wird mir nichts nützen. Mir hilft die Kraft Gottes. Und weil er das erkennt, dass genau Gott Kraft und Stärke ist. Und weil er weiß, dass nur über ihn auch Problemlösungen dann da sind. Manchmal auch über sowas, ja, über Situationen, die ganz schwierig sind. Weiß er, ich kann mich freuen in Gott, meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft und wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich auf meine Höhen führen. Liebe Gemeinde, was bedeuten diese Worte für uns heute, für dich und mich? Meiner Meinung nach zeigt sich der Glaube im Herzen des Menschen. Und er wird sich erfüllen, genauso wie bei Habakuk, zur Zeit, wenn die Zeit eben gekommen ist und reif ist. Das dauert manchmal eine Weile. Aber wer so glaubt wie Habakuk, der kann die Invasionen seines Lebens überstehen, wenn er schreit mit ihm, nicht mit den Leuten, mit ihm, in den Dialog geht, sich in die Arme Gottes wirft, so wie auch sein Name Programm ist, und an ihm festhält, an ihm bleibt. Vergessen wir das nie. Wir sollten das Schweigen brechen und Fragen stellen. Wir dürfen rebellieren, ja, wir dürfen rebellieren. Wir dürfen sagen, das gefällt mir nicht. Und wir können Ruhe und Frieden finden in der Gewissheit, was ist Gewalt, wodurch kommt es. Und es zeigt uns ganz klar, dass Menschen, die die eigene Macht und Stärke im Mittelpunkt haben, einfach nicht Bestand haben werden. Das wissen wir aus der Geschichte. Wir wissen, dass Babylon heute überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Ist Gott nun deine Kraft und umarmst du ihn im Glauben, wenn sich Probleme auftun? In deinem Leben, in deinem Umfeld, in deiner Gemeinde? Hör nicht auf, mit Gott zu sprechen. Sprich mit ihm über alles. Er kennt dich, in- und auswendig. Er kennt dich besser als Mutter oder Vater. Oder dein Partner oder dein Spielkamerad. Er kennt dich genau und er hat das versprochen. Er hat versprochen, bei dir zu sein, alle Tage. Eine Geschichte zum Schluss. Es war Sabbat, als der Waldbrand im Herzen Portugals durch einen Blitzschlag ausgelöst wurde. Ihr habt es in den Nachrichten gehört, das ist noch nicht lange her. Was da passiert ist, ist unglaublich. Binnen Sekunden breitete sich das Feuer durch heftige Winde wie ein flammendes Inferno aus. Mindestens 64 Menschen starben. Einige versuchten noch mit dem Auto zu entkommen. Die sind aus dem Haus raus, ins Auto und losgefahren. Die sind im Auto umgekommen. Man schätzt das Brandgebiet auf ca. 30.000 Hektar. Das ist eine Riesenfläche. Im Gebiet von Pedregal, ich kann es nicht sagen, Grande, haben sich vor mehreren Jahren übrigens auch Siebenten-Tags-Adventisten angesiedelt, die mit ihren Familien dort aufs Land gezogen sind. Und weil es dort preisgünstige Grundstücke gab und das Klima gut war und man ganzjährig auch Gartenbau dort machen kann und weil man dort auch seine Kinder selbst unterrichten kann. Das wird dort erlaubt in dem Land. Und ihr kennt vielleicht das Harmoniequartett. Kennt einer von euch das Harmoniequartett? Der Johannes Müller, das ist einer von denen, der hat einen Bruder, der heißt Philipp. Und der macht jetzt auch mit, noch nicht allzu lange. Und der hat dort mit seiner Familie ein Haus, mitten in diesem Katastrophengebiet. Und was soll ich euch sagen, er wurde bewahrt. 5 oder 6 Familien von Adventisten, die auch dort leben, haben das Haus verloren und konnten mit Kleidern am Leibe gerade noch wegrennen. Ja, und darunter befand sich auch noch die Familie des jungen Basssängers Kim Jonas Oerterer. Und zwar überlebten sie das Inferno so. Sie sind einfach aus dem Haus raus und haben sich in den Fluss gerettet. Dort harrten sie 2 Stunden lang aus. Das war unmöglich, in der Zeit den Fluss zu verlassen. Ringsherum brannte alles, stellt euch das vor, bis ans Ufer. Die Hitze war unerträglich. Und sie haben das nur geschafft, indem dass sie die T-Shirts nass gemacht haben. Also sie waren ja schon nass, weil sie im Fluss steckten und das immer wieder über den Kopf gezogen haben. Das Atmen fiel ihnen schwer, weil das Feuer fast allen Sauerstoff raubte. Unterdessen überlebte Noahs Frau, also der Bruder von dem Johannes Müller, sein Bruder und seine Eltern in deren Haus. Stellt euch das vor. Rundherum eingekesselt von den Flammen. Sie waren dahin zurückgekehrt, weil die Fluchtwege versperrt waren, weil alles brannte. Und wie durch ein Wunder wurden sie bewahrt. Und auch die Gasflasche explodierte nicht, obwohl das Brüllaffen heiß war. Sie haben da in ihrem Haus gesessen und gebetet. Von Noah, das Haus von Noah und das Auto samt allem, was er und seine Frau haben, wurden ein Raub der Flammen. Aber sie selbst kamen mit dem Leben davon. Das ist jetzt gerade passiert, vor 1-2 Wochen. Eine portugiesische adventistische Familie betete in einem Bach um Schutz. Bach ist ja nur ein Rinnsal. Und da geschah auch das Wunder. Ihr Grundstück blieb sogar wie eine Insel inmitten des Flammenmeeres total verschont. Alles blieb da. Dieses Geschehen lässt mich an Jesaja 43 denken. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Denn so du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass sich die Ströme nicht sollen ersäufen. Und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Und die Flamme soll dich nicht versengen. Amen.